Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. In den kommenden 60 Minuten für Sie am Mikro ist Rainer Markus Walter und zu Gast sind heute Mitglieder des Fördervereins zur Unterstützung des Baus einer neuen Synagoge in Ulm e.V. Ziemlich langer Titel. Zwei Damen haben wir hier aus diesem Verein und, was mich sehr freut, auch den Rabbiner Schnörr Trepnik. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Genau.
Herzlich willkommen zusammen erstmal.
Herzlich willkommen.
Ich fange mal auf ganz links an. Frau Ortun Bäumlein. Ich habe das ja. N vergessen. Bäumlein,
ja,
Sie sind.
Ja, ein kleiner Baum.
Ja, der kleine Baum. Sie sind die erste Vorsitzende des Vereins mit dem langen Namen.
Ja.
Wie lange machen Sie das schon?
Ich mache das seit Dezember letzten Jahres, also bin relativ neu dabei.
Neben Ihnen sitzt Frau Petra Bergmann. Sie ist die Schatzmeisterin. Das ist immer die Dame, die das Geld verwaltet.
Genau.
Ja. Gibt es da viel zu verwalten?
Ja, ist schon in den letzten Jahren eine stattliche Summe zusammen.
Und was Sie damit machen, darüber werden wir später auf jeden Fall auch noch sprechen. Wie lange sind Sie schon beim Förderverein dabei?
Ich gehe jetzt ins dritte Jahr mit meiner Beschäftigung. Also ich bin jetzt das zweite Mal wieder gewählt worden im Dezember.
Wie Sie dazugekommen sind, das würde mich nachher auch noch interessieren. Da frage ich Sie dann auch noch zu. Und last but not least, zu meiner Rechten mit dem schönen Hut sitzt hier der Rabbiner Schnörr Trepnik.
Ganz
guten
genau.
Tag. Rabbi oder Rabbiner, was ist richtig?
Auf Deutsch wird es eher Rabbiner.
Ja. Rabbi ist der traditionelle jüdische Ausdruck.
Genau.
Okay, das war mir nämlich immer nicht so richtig klar. Man sagt immer der Rabbi und dann hört man wieder der Rabbiner und denkt, Mensch, wenn ich jetzt Rabbi sage, sage ich irgendwas Falsches und hab womöglich ein Fettnäpfchen oder so.
Nee, also sind beide schon richtig.
Gut. Wie Sie hier nach Ulm gekommen sind, das wird mich dann in der nächsten Runde auf jeden Fall auch gleich mal noch interessieren. Ich glaube, zur jüdischen Glaubensgemeinschaft hier in Ulm gibt es jede Menge Fragen und die werde ich Ihnen heute alle stellen und natürlich auch den Verein vorstellen. Aber jetzt starten wir erstmal kurz mit Musik. Die Plattform hier heute bei Radio Free FM. Unser Thema ist heute der Förderverein zur Unterstützung des Baus einer neuen Synagoge in Ulm. Zumindest steht das so auf der Homepage. Aber natürlich mit solchen netten Gästen, wie wir haben, möchte ich natürlich auch das Thema des jüdischen Glaubens, die jüdische Glaubensgemeinschaft in Ulm ein bisschen in den Fokus rücken. Und deswegen fange ich jetzt mal an mit Ihnen, Herr Trepnik. Sie sind der Rabbiner, der jetzt hier in Ulm die Gemeinde leitet, voller Vorfreude wahrscheinlich auf die Synagoge, die ich glaube im Dezember dann fertiggestellt werden soll, hatten wir zumindest vorher gehört.
Hoffentlich mit Gottes Hilfe.
Jetzt würde mich doch mal echt eines interessieren, da habe ich nämlich überhaupt so keine Ahnung davon. Wie wird man eigentlich Rabbiner?
Erstmal gibt es ein theologisches Studium, hier geht es mindestens 3 Jahre, meistens länger. Parallel zum theologischen Studium sollte man auch ein paar praktische Fächer noch dazu studieren, ein bisschen Psychologie, das gehört natürlich auch zum Alltagsleben in der Gemeinde und da muss man Prüfungen vorlegen.
Das hat, wie lange ist das jetzt bei Ihnen her, dieses Studium?
14 Jahren.
Okay, ja. Haben Sie studiert, wenn ich fragen darf?
Ich habe es 2 Jahre in New York und meine letzten Studienjahr habe ich in Melbourne in Australien gemacht.
Oh, da war ja doch ein großer Schritt dann inzwischen, aber immer englischsprachig. Sind Sie ursprünglich, ja. Wo kommen Sie her? Wo sind Sie geboren?
Ich komme aus Israel, meine Muttersprache ist Hebräisch.
Okay.
Habe ich Englisch einfach mitgelernt und jetzt in den letzten 2 Jahren auch hier in Deutschland wieder Deutsch gelernt.
Ist ja dann schon aber auch anspruchsvoll, Hebräisch und Englisch, das sind ja eigentlich so extrem konträre Sprachen, schon alleine vom Lesen her, von den Buchstaben her und
ja,
so weiter.
Genau.
Hebräisch ist aber in Ihrer Arbeit, denke ich, doch auch so wie das Latein bei den Katholiken auch immer noch ziemlich ein zentraler Punkt, oder?
Ja, also Hebräisch ist ein zentraler Punkt, aber eher für mich, nicht für die Mitglieder. Das heißt, meistens die Mitglieder sprechen kein Hebräisch, lesen kein Hebräisch. Juden müssen auch keine Hebräisch sprechen oder lesen. Es ist ein Wunsch, es erleichtert natürlich das Studium oder die Gebete, aber das ist kein Muss. Mhm.
Sie haben also Ihr Studium in Australien und in Amerika abgeschlossen. Wie ging es dann weiter, nachdem Sie mit dem Studium fertig waren?
Da war ich noch eineinhalb Jahre so. Zwischenzeit war ich ein paar Monate in Wien, ein paar Monate wieder zu Hause in Israel, habe ich geheiratet und habe ich einfach eine Stelle gesucht. Habe ich eine Stadt gesucht, wo ich was zu tun habe. Ich wollte nicht unbedingt in eine existierte Gemeinde reinkommen als, kann man fast sagen, fünfter Rat. Ich wollte irgendwas Neues aufbilden. Und da ich noch zu einer weltweit jüdischen Organisation, jüdischen Bewegung gehört, Chabad Lubavitch, das ist eine Bewegung, die versucht, Gesandten überall zu verschicken, wo Juden gibt und wenig jüdisches Leben gibt oder wenig Möglichkeiten haben, habe ich durch unsere Organisation auch gesucht und die israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg hat zu unserer Organisation an unsere Organisation sich gewendet, weil die jemanden vor Ort gesucht und so haben wir den Weg hierher gefunden.
Dann sind Sie da quasi als Vorreiter hier nach Ulm gekommen.
Ja.
Es gab damals keine existierende Glaubensgemeinschaft hier in Ulm, sondern nur eine lose Verbindung, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt.
Ja, es gab nur eine kleine Gruppe von Juden und ehrlich gesagt, wir wussten gar nichts. Ob es überhaupt Möglichkeiten gäbe, eine jüdische Gemeinde oder ein jüdisches Leben hier aufzubilden, aufzumachen. Wir haben angefangen Mitte 2000 mit 89 Mitgliedern. Also es ist eine kleine Zahl von, es ist eine kleine Gruppe. Und niemand wusste, wo geht's hin. Es war ein Versuch. Und Gott sei Dank hat's gelungen.
Wann sind Sie nach Ulm gekommen? Wann war das denn?
Mai 2000.
Mai 2000, also jetzt quasi zwölf
jetzt
Jahre
genau,
hier.
Jetzt genau, zwölf Jahre hier.
Die Gemeinde ist jetzt wie groß?
Circa 450 Mitglieder.
Aha, okay. War das, und das können Sie sich auf die Fahnen schreiben, diese Gemeinschaft zusammengeführt zu haben, wenn Sie sagen, da war ja vorher eigentlich nichts Zusammengehöriges entstanden. Haben Sie die quasi handverlesen erstmal gesagt, wo seid ihr denn alle, oder?
Ja, wir haben Menschen, also ich habe Menschen persönlich angerufen zu Hause und die erste Reaktion von den Menschen war, wer sind Sie, was machen Sie hier, wer hat dir meine Telefonnummer gegeben, wir brauchen gar nichts. Einige haben sich gefreut, aber die haben mir gesagt, ja, es gibt gar keine Chance, wir sind zu wenig hier, versuchen Sie irgendwo was Besseres oder eine bessere Stelle, eine bessere Stadt mit besseren Möglichkeiten zu finden. Aber dann, ja, nach zwei Jahren hat es uns gelungen, Gott sei Dank, Räumlichkeiten zu mieten in der Neutostraße. Und da haben wir ein richtiges Leben, also gemeines Leben angefangen, sehr, sehr skeptisch, aber mittlerweile haben wir im Gottesdienst am Wochenende so 40, 50, manchmal noch gar mehr Leute. Wir haben Kindergarten, wir haben Jugendgruppe, also es ist schon eine lebendige Gemeinde.
Das ist jetzt 12 Jahre her, als Erfolg eigentlich entsteht gerade die Synagoge. Auf dem Weinhof ist das, gell?
Genau.
Dass ich es falsch sage. Auf dem Weinhof. Wie stark war da Ihr Anteil? Waren Sie da die treibende Kraft, dass diese Synagoge jetzt gebaut wurde? Oder gab es da noch eine Organisation im Hintergrund, die gesagt hat, wir wollen das?
Ich glaube, als eine Person kann man gar nichts allein machen. Es ist eher eine Initiative von unseren Mitgliedern auch. Die Mitglieder haben auch bemerkt, die kommen, die sind aktiv. Unsere Räumlichkeiten sind zu eng. Wir können so nicht weitermachen. Wir brauchen eine größere Räumlichkeiten. Wir brauchen unseren eigenen Raum. Wir können nicht alle paar Wochen zu Feiertage wieder woanders mieten. Das geht gar nichts. Und die haben natürlich einen Druck gemacht. Ich habe es meiner Seite auch einen Druck gemacht und so ist es instande gekommen.
Eine Frage, die mich mir vorher auch noch gedacht hat, gibt es eigentlich in der israelitischen Religionsgemeinschaft ein zentrales Oberhaupt oder eine Organisationsstelle, die sich dann eben auch um solche Sachen kümmert? Also vergleichbar jetzt wie bei den Christen Rom, also gibt es da auch so eine Geschichte, wo von außen was gelenkt wird?
Nein. Also wir sind hier eine Zweigstelle von der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg. Wir sind keine selbstständige Gemeinde. Und die kümmern sich, sag ich mal, um die finanzielle, die sind offiziell der Bauherr.
Okay. Wie viele jüdische Gemeinden gibt es in Württemberg? Wissen Sie das zufällig?
Ich glaube so um die 3.500.
Also doch, okay. Aha. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach nochmal kurz Musik und dann werde ich mir die beiden Damen nochmal zur Seite nehmen und sie mal ein bisschen über ihren Förderverein ausfragen. Die Plattform auf Radio Free FM heute rund um die jüdische Gemeinde in Ulm, beziehungsweise auch geht es um den Förderverein. Und für den Förderverein sind gleich zwei nette Damen da, die Petra Bergmann und die Frau Ortun Bäumlein. Jetzt habe ich es richtig gesagt, mit dem N hinten. Frau Bäumlein, sind Sie erste Vorsitzende, haben wir ja vorher schon gehört. Wie kamen Sie dazu, erste Vorsitzende eines Fördervereins zur Unterstützung des Baus einer neuen Synagoge in Ulm e.V.? Mensch, hätte da nicht mal einen kürzeren Titel nehmen können, zu werden.
Ja, einigen wir uns einfach. Förderverein zum Bau der Synagoge in Ulm dann.
Ja, bisschen kürzer.
Ist das griffiger. Ja, das war sehr interessant. Ich habe das schon eine Weile auch beobachtet und das hat mich sehr gefreut, dass wir hier in Ulm eben wieder eine Synagoge bekommen. Und es hat sich dann ergeben, dass Frau Bergmann und Christoph Mayhöfer mich mal angesprochen haben, ob ich mich interessiere dafür, ein bisschen mehr zu erfahren. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen das auch angeschaut und ergab sich dann einfach, ob ich auch Interesse hätte, ein bisschen mehr zu machen. Ich bin politisch auch sehr aktiv. Ich bin stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen, der SPD hier in Baden-Württemberg. Ich bin außerdem hier in Ulm Vorsitzende von der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen. Und für mich ist das einfach dann auch nochmal ganz wichtig, hier Zeichen zu setzen und zu zeigen, ja, wir unterstützen oder wir möchten auch hier die jüdische Gemeinde unterstützen. Und das ist in dem Verein eine wunderbare Möglichkeit.
Hat Ihre Affinität zum jüdischen Glauben tiefere Wurzeln irgendwo? Gibt's da?
Ja, vielleicht schon.
Vielleicht schon? Wollen ja. Sie mir jetzt aber nicht verraten, oder?
Das ist nichts, wo ich mich, also wirklich nicht, nein. Also es gibt mehrere Punkte. Das eine ist, meine Eltern haben mich in der Beziehung geprägt. Meine Mutter ist selbst Mitglied von einer Gemeinde, sag ich mal, das in Offenbach und einfach aus Interesse. Und von daher habe ich mich eigentlich immer schon ein bisschen damit beschäftigt und sehr gute Freunde von mir, jemand, der zum Beispiel jetzt auch ein jüdisches Museum leitet, der hatte damals in Frankfurt das jüdische Museum also mitgegründet und mit denen ich aufgewachsen bin und meine Freunde, dadurch hat sich das ergeben, dass ich eben eine Nähe habe.
Meinen Sie jetzt das Frankfurter Museum oder haben Sie jetzt unser schönes... Das Frankfurter. Weil wir haben ja hier in Laubheim...
Das jüdische Museum in Frankfurt.
Wir haben ja hier in Laubheim auch ein sehr schönes Museum.
Ja.
Zur Geschichte der Christen und Juden in Laubheim. Ne?
Ja.
Hatten wir nämlich auch schon hier in der Plattform zu Gast. So, neben Ihnen sitzt die Frau Petra Bergmann. Sie ist die Schatzmeisterin, hatte ich ja vorher schon gesagt. Frau Bergmann, Ihnen möchte ich gerne dieselbe Frage stellen. Wie kommt es, dass Sie in diesem Förderverein aktiv sind? Was war für Sie der Auslöser?
Das kam so, dass ich einfach die jüdische Gemeinde und den Rabbiner kennengelernt habe in einem ganz anderen Zusammenhang. Und zwar hatte ich die Möglichkeit, ungefähr 2007 war das gewesen, an diesem Gedenkbuch für die Ulmer Opfer von der Shoah mitzuarbeiten, also mit in Archive zu gehen, in Auschwitz und in Dachau und so weiter. Und aufgrund dessen habe ich den Rabbiner kennengelernt. Da waren wir eingeladen gewesen zu Rosh Hashanah, zum jüdischen Neujahrsfest. Und wir haben uns mit den Jahren befreundet. Und ich bin sehr oft in der Gemeinde gewesen, bin ich auch jetzt noch, um Feste vorzubereiten und all sowas. Und irgendwann war das einfach Thema mehr zu machen und sich auch ein bisschen in der Öffentlichkeit und politisch zu engagieren. Und dann ergab sich die Gelegenheit, wo ich dann einfach kandidiert habe im Förderverein.
Und jetzt sind Sie voll mit dabei.
Das kann man so sagen, ja.
Macht Spaß. Also Sie grinsen über das ganze Gesicht. Also anscheinend ist das was. Was machen Sie denn, wenn Sie gerade nicht für den Förderverein tätig sind?
Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und momentan arbeite ich beim Arbeiter-Samariter-Bund. Ich mache Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Das kann man sich vorstellen wie ambulant betreutes Wohnen.
Ah ja, okay. Ja, dann reden wir jetzt mal über den Verein, den Förderverein. Was genau hat der Verein denn eigentlich zum Ziel? Beziehungsweise seit wann ist er eigentlich aktiv?
Aktiv ist er seit Mai 2007 und wir möchten natürlich auf jeden Fall hier Unterstützung leisten, eben auch finanzielle Unterstützung für den Bau der Synagoge, weil das eine oder das andere halt vielleicht finanzielle Mittel fehlen, wo wir sagen, das ist aber sinnvoll, dass dies eingerichtet wird. Wir haben deshalb jetzt gerade vor 2 Tagen eben eine Unterstützung gegeben dafür, dass die Klimaanlage dort installiert werden kann. Das war jetzt an diesem Zeitpunkt sehr wichtig, dass schnell unterstützt werden kann, weil sonst die Kosten einfach wesentlich höher geworden wären. Und da war das ganz bestimmt sehr hilfreich.
Ja, bestimmt. Danke.
Ja, gerne.
Und also seit 2007 aktiv, ihr tragt Gelder zusammen. Das ist das Vorrang. Also Fördervereine tun das ja üblicherweise. Das ist der vorrangige Zweck des Vereins.
Ja, aber natürlich ist es der vorrangige Zweck, aber wir verstehen uns auch als so eine Art Botschafter. Uns ist auch wichtig, die Gemeinde bekannt zu machen, den Bau der Synagoge bekannt zu machen und einfach Kontakte zu knüpfen und ja, viele Verbindungen zu schaffen.
In welcher Form habt ihr das jetzt gerade aktuell getan, die, sagen wir mal, letzten 12 Monate? So die Promo sozusagen?
Ja, wir waren die letzten 12 Monate, haben wir gerade, weil Sie es angesprochen haben, wir haben einen Infostand zum Beispiel gehabt auf diesem wunderbaren Museumsfest in Laupheim. Mhm. Dann sind wir dabei, auch wenn von der Gemeinde Feste sind, wie zum Beispiel Chanukka wird ja öffentlich auch gefeiert. Dann zum Beispiel auch, wenn der 9. November...
Was ist Chanukka?
Chanukka ist das, das kann der Rabbiner bestimmt besser erklären, aber das ist das jüdische Lichterfest. Und es fällt per Kalender immer so rund um Weihnachten, mal früher, mal nahe bei Weihnachten. Und das wird ja hier in Ulm auch öffentlich gefeiert. Auch wird die Chanukia, dieser Leuchter, dann öffentlich entzündet. Waren Sie vielleicht schon mal dabei? Und da ist auch unsere Aufgabe als Förderverein, dass wir dabei sind. Dann haben wir, was haben wir noch alles gemacht? Sag mal, Ortrun.
Naja, wir haben zum Beispiel auch jetzt vor, einen Wettbewerb, einen Schülerwettbewerb zu machen.
Genau, das sind die Sachen, die noch kommen.
Genau, ja.
Was macht ihr für einen Schülerwettbewerb?
Da geht es darum, dass Schulklassen aufgerufen werden, eben am Malwettbewerb teilzunehmen, um rund um den Glauben eben Bilder zu malen, ihre Eindrücke davon, und dass wir die eben am Bauzaun installieren und dann eben auspreisen. Und es gibt dann auch nette Preise, und es ist übrigens möglich, dass sich Schulklassen auch, wenn die das hören, gerne noch bei uns bewerben können.
Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt einfach nochmal eine kurze Pause, und dann können wir nämlich auch mal über die Zukunft des Vereins reden, weil irgendwann ist die Synagoge fertig geworden. Was macht er dann? Die Plattform auf Radio Free FM. Heute rund um den Förderverein zur Unterstützung des Baus der neuen Synagoge hier in Ulm. Und zu Gast Frau Bergmann, Frau Bäumlein und Herr Trepnik, der Rabbi. Ich hatte zuletzt über den über eure Motivation gesprochen, des Fördervereins zur Unterstützung des Baus. Jetzt ist ja so, der Bau ist ja dann irgendwann im Laufe des Jahres fertig. Was macht er eigentlich dann?
Erstmal richtig feiern.
Erstmal richtig
ganz
feiern.
Richtig, ja.
Das ist ja was, was Aufgabe. Ich persönlich, hatte ich ja vorher schon mal angeschnitten, was ich persönlich immer mit den Juden irgendwie in Verbindung bringe. Die sind immer echt so richtig, wenn ja. Der ist für mich sowieso eigentlich der wahre Soul, habe ich ja vorher schon gesagt, und die feiern einfach immer ziemlich gerne. Ist das so, Herr Trepnik? Ihr feiert schon ganz gerne, ne?
Ich glaube, wir feiern schon ganz gerne. Erstmal, es gibt unterschiedliche Feiertage, Gott sei Dank. Und zweitens, ich glaube, es hat auch sehr viel mit Schwierigkeiten und kompliziertes Leben, das die jüdische Volk hatten. Wenn man letztendlich einen Anlass zum Feier haben, dann feiert man gerne. Leider hatten die Juden während die Generationen im Laufe der Zeiten nicht immer so viele Anlässe zum Feiern. Und ich denke hier in Ulm, wenn nach über 70 Jahren lang wieder eine Synagoge fast am gleichen Standort gebaut und fertig ist, das ist ein richtiger Anlass zum Feiern.
Da wird es dann richtig auf die Pauke gehauen.
Hoffentlich. Hoffentlich nicht nur bei uns intern, die Gemeinde, sondern hoffentlich auch unter die Ulmer Bevölkerung.
Ist das dann vielleicht das nächste Ziel eures Vereins, wenn die Synagoge dann steht, einfach noch stärker die jüdische Gemeinde ins Bewusstsein der Ulmer und Neu-Ulmer zu bringen?
Ja, wir verstehen uns auf jeden Fall auch als Schnittstelle und man darf auch nicht vergessen, es wird auch immer wieder mal was an einer Synagoge vielleicht noch zu verbessern geben. Von daher werden wir natürlich auch gerne weiter unterstützen, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das tragen wir ja schon im Namen, die Unterstützung. Mhm. Und natürlich durch Geldmittel und natürlich, wie vorhin schon gesagt, durch Öffentlichkeitsarbeit.
Also die mentale Unterstützung.
Das auf jeden Fall auch.
Ich glaube, die moralische Unterstützung ist manchmal viel werter und viel wichtiger als finanzielle Unterstützung. Finanziell oder Geld, sagen wir immer zwischen den Juden, der kommt und geht. Und der ist nicht immer da, aber da kommt man schon manchmal zurecht. Die moralische Unterstützung, besonders auf die Straßen zwischen den Menschen, das ist für uns ganz viel wert und ganz wichtig hier in Ulm.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil es tatsächlich ja auch so ist, nun ist der jüdische Glaube eigentlich etwas, was leider Gottes durch die Verfolgung im Dritten Reich eigentlich sehr, ich sag's mal, populär geworden ist. Man hat darüber gesprochen, es wurde sehr stark fokussiert in einem internationalen Kontext. Aber ich glaube, so wirklich viel Wissen tun eigentlich die wenigsten. Ich hab mir selber auch die eine oder andere Frage gestellt im Vorfeld zu diesem Gespräch. Ich habe gedacht, Mensch, ich weiß eigentlich über jüdischen Glauben eigentlich relativ wenig. Das alles irgendwie so, Frau Bergmann, wir hatten ja kurz auch drüber gesprochen, Ihnen ging es wohl auch so. Ne?
Mir ging es auch so. Ich wusste da nicht wirklich viel drüber. Ich bin da halt einfach so reingewachsen. Das ist so ein bisschen wie Learning by Doing. Die Mitglieder in der Gemeinde, die kennen mich jetzt schon ganz lang. Ich habe am Anfang total viel gefragt. Ich erinnere mich, wo ich das erste Mal im jüdischen Gottesdienst an Schabbat war, ich dachte mir so, um Himmels Willen, was machen die und wenn du dich dann daneben benimmst und wie geht das vonstatten und sowas. Aber was auch da sehr angenehm ist, man kann sich wirklich überhaupt nicht blamieren einfach. Das ist eine ganz freundliche, offene Atmosphäre und ich bin in ganz viele Sachen einfach reingewachsen. So dadurch, dass ich oft da war und mitgeholfen habe, die Feste vorzubereiten. Hat sich das nach und nach so ergeben für mich.
Ein Gottesdienst, ein jüdischer Gottesdienst wird auf Deutsch gefeiert?
Die Vorbereitung liest immer auf Hebräisch, also die Originaltext, ob es jetzt direkt aus dem Tora, den fünf Büchern Mose oder Psalmen oder andere Texte, die dazugehören. Die Mitglieder haben aber Bücher auf eigene Sprache, weil es ist im Judentum so, dass jeder hat sein persönliches Gespräch mit Gott. Es gibt keine Vorbilder oder Rabbiner, der übernimmt die Aufgabe und die anderen schauen nur zu, sondern jeder bittet seine eigene Gebet und jeder soll es direkt persönlich lesen mit seinen verständlichen Worten. Also wir haben Übersetzungen auf Deutsch, auf Russisch für manche unserer Mitglieder und auf die anderen Sprachen bei Bedarf. Wir haben mittlerweile so ein Gebetbücher gedruckt, die auf drei Teile geteilt, auf Hebräisch, auf dem anderen Sprache, also Übersetzung und Hebräisch mit lateinischen Buchstaben, damit die Leute auch dem Vorbeter folgen können, was der gerade liest, also so eine Art Transkription.
Das ist jetzt auch interessant, Hebräisch mit lateinischen Buchstaben. Ist das dann überhaupt klar verständlich? Also es tut mir da gerade ganz schwer mit dieser Vorstellung.
Es ist nicht angedacht zu verstehen, es ist eher angedacht, damit die Mitglieder folgen, was der Vorbeter jetzt gerade liest oder wo liest er gerade, welche Teil, welche Kapitel. Nicht, dass die jetzt denken, ja, der liest in einer Seite und der ist überhaupt woanders. Das ist für manche ganz wichtig. Also die wollen auch verstehen und deshalb haben die die deutsche Sprache, aber die wollen auch folgen, was der Vorbeter gerade liest.
Mhm. Kurz und knapp, natürlich nicht zu ausführlich, würde mich jetzt mal interessieren, ein normaler, also kein Hochamt oder so, ein normaler jüdischer Gottesdienst, wie sieht der denn eigentlich aus? Wie darf ich mir das vorstellen vom Ablauf her?
Es ist unterschiedlich. Es gibt den Abendsgottesdienst, wie zum Beispiel am Freitagabend. Da liest man ein paar Teile, wie gesagt, aus dem Tora, aus Psalmen. Meistens wird auch Kapitel gesungen. Es ist kein Muss, es gehört aber dazu, zum Atmosphäre, hängt von der Gemeinde an, von dem Vorbeter, von Rabbiner, von den Mitgliedern, ob die das wünschen, auf, unter welche Melodien und was genau. Es dauert so circa 25 bis 30 Minuten maximal. Samstagmorgens Gottesdienst, der dauert auch länger, da lesen wir auch direkt aus dem Tora. Und mit dem meine ich fünf Bücher Mose auf Pergament, auf so eine Rolle geschrieben, per Hand geschrieben. Das ist der heilige Gegenstand, das wir im Judentum im Moment haben. Und dann lesen wir einen sogenannten Wochenabschnitt. Dem Gesamt fünf Bücher ist verteilt durch den Wochen, durch den Jahreswochen. Beginnen wir kurz nach unserem neuen Jahr. Und dann beendet wieder an.
Okay. Wie lange ist das dann so?
Ein Samstag-Gottesdienst dauert so circa eineinhalb bis zwei Stunden, bei manchen Gemeinden noch gar.
Ja, das ist Zeit. Ich habe mir. Ne,
aber ich glaube, es hat auch mit der Atmosphäre, mit den Mitgliedern und mit dem Vorbeter zu tun. Wenn es gute Atmosphäre und die Leute gerne kommen, dann es ist nicht so lang.
Und darf ich noch was ergänzen?
Aber bitte
was eine
doch.
Ganz, ganz schöne Sache ist, dass nach dem Gottesdienst, zum Beispiel Freitagabend, die Gemeinde zusammen eine kleine Mahlzeit einnimmt, dass Kiddusch gesprochen wird, dass der Rabbiner dann noch ein paar Worte sagt. Das ist eigentlich wie Gottesdienst im Ursinn gemeint ist. Dass das ein Ding ist, was die Gemeinde zusammen macht, sowohl im religiösen als auch im sozialen Aspekt und miteinander ins Gespräch kommen, miteinander isst. Und das gefällt mir total gut. Das ist nicht so ritualisiert, wie das heutzutage zum Beispiel in der katholischen oder evangelischen Kirche. Es ist ganz ursprünglich und echt.
Das war doch jetzt ein schöner Punkt, um an dieser Stelle einfach nochmal Musik zu spielen. Die Plattform auf Radio Free FM und wir sind schon bei unserer letzten langen Gesprächsrunde angekommen. Es gäbe noch einiges, das habe ich jetzt schon gemerkt, wie das Mikro gerade aus war. Frau Bäumlein, Sie hatten da gerade sowas super Nettes erzählt und zwar Ihre Eindrücke, wenn Sie am Gottesdienst teilnehmen. Das würde mich jetzt wahnsinnig freuen, wenn Sie das nochmal erzählen könnten. Also, weil das fand ich gerade so schön, das muss man den Hörern, darf man den Hörern nicht vorenthalten.
Ja, für mich ist das ja sehr interessant und sehr spannend gewesen, weil ich so unvoreingenommen dann einfach dazugestoßen bin und mir gefallen ganz bestimmte Sachen besonders gut. Unter anderem zum Beispiel, dass die Kinder auch während des Gottesdienstes dabei sind und die spielen dann auch mal zwischendurch fangen und sprechen vielleicht oder fragen nach und sind neugierig, was passiert da jetzt? Oder die leben einfach in der Gemeinde und auch während dem Gottesdienst mit dabei, ja. Und das ist sowas Schönes. Das ist, und ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass aufgrund dessen, weil das nicht so streng zugeht, die Kinder deswegen besonders frech oder undiszipliniert sind. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, sie achten das sehr wohl und es ist nur, wenn sich halt was Wichtiges ergibt, wie zum Beispiel, Mama, ich muss mal aufs Klo. Ja, das ist so, ja, das ist so schön.
Also jetzt möchte ich dann an der Stelle gerade rüberleiten, nochmal zu Herrn Trebnik kommen, zum Rabbi. Wir hatten nämlich gerade angeschnitten, wie ist die neue Synagoge konzipiert und da gibt es eine auffallende Geschichte, was Sie gerade gesagt haben. Die Dachterrasse ist offen. Die hat, ja, das hat einen Hintergrund.
Wir haben eine offene Dachterrasse für unsere Kindergarten angedacht. Die ist gerade über dem Synagoge. Und wie Sie gesagt haben, wir haben gerade gesprochen, unsere Architekten haben sehr viele Gedanken gemacht, soll es über dem Dach von der Synagoge sein, es ist vielleicht zu laut, zu lärm, wenn die Kinder da spielen während die Gottesdienst, oder es ist vielleicht doch zu und dann kommen keine Kinder zum Gottesdienst. Aber meine Antwort war sofort, die Kinder gehören dazu. Also die Kinder sollen kommen zum Gottesdienst, wenn es bei denen vielleicht zu lang, sollten die mal rausgehen, sollten die vielleicht ein paar Minuten auf der Terrasse spielen. Es gehört dazu. Es stört uns gar nichts, wenn es da ein bisschen Kinderlärm. Es ist umgekehrt, es macht uns Freude.
Also das ist für euch einfach dann auch Bestandteil der Philosophie und Bestandteil der Gemeinde.
Ja, ganz genau.
Okay. Wie sieht eigentlich die Konzeption ansonsten aus von der Synagoge? Ich habe mich jetzt noch nicht so wirklich damit beschäftigt. Sie sagen, also ganz oben ist die Terrasse, klasse, dann kommt's.
Vielleicht fangen wir von unten an.
Fangen wir von unten an.
Ja. Okay. Also wir haben unten im Untergeschoss haben wir einen Mikwe, das ist die rituelle jüdische Bad. Neben natürlich die Lager, aber das sind nicht die wichtigen Räume. Dann auf dem Erdgeschoss und auf dem ersten Obergeschoss haben wir die Synagoge, die ist auf zwei Etagen. Unten sitzen die Männer und oben sind die Frauen auf so einer Empore. Und neben dem Frauensynagoge ist ein Veranstaltungssaal. Und dann auf dem zweiten Obergeschoss haben wir Jugendräumlichkeiten, Klassenräumlichkeiten und Verwaltung. Und oben auf dem dritten Geschoss ist der Kindergarten.
Mhm. Klassenräume, das heißt, ihr werdet auch unterrichten dort?
Ja, wir haben in jüdischen Gemeinden hier in Deutschland auch Religionunterricht für unsere Schüler. Also ganz offiziell wie anderen Kirchengemeinden bis zum Abitur. Wir haben aber Erwachsenenbildung, wir haben auch andere Jugendaktivitäten und Schulungen. Ja, dann brauchen wir auch Klassenräume.
Das ist also doch recht umfangreich, was dann alles an jetzt mal Interesse halber. Sie sagten jetzt gerade die Frauen und die Männer getrennt.
Ja.
Ist das im jüdischen Gottesdienst üblich? Muss das so sein?
Es ist im jüdischen Gottesdienst üblich, besonders bei den orthodoxen Juden, was ist die großen Teil der jüdischen Gemeinden weltweit ist, dass die Männer und Frauen sitzen getrennt. Ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund und ganz einfachen verständlichen Grund. Wenn man in der Synagoge sitzen und mit Gott sprechen, möchte man nicht unbedingt stehen lassen durch dem, dass neben mir eine schöne Frau sitzt oder andersrum. Wir sitzen da, um was anderes zu konzentrieren. Und wenn wir da aus dem Gottesdienst wieder rauskommen, das ist wieder eine andere Geschichte.
Das ist jetzt mal eine interessante Sichtweise. Oder Fabiano? Nein, aber die finde ich eigentlich sehr sympathisch. Also das haben Sie jetzt sehr sympathisch erklärt. Eine andere Geschichte, was ich Sie jetzt einfach mal noch fragen wollte, was mir jetzt auch nicht so klar ist, glaube ich, eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird, ist, orthodoxe jüdische Männer geben Frauen nicht die Hand. Wie kommt das denn?
Ich kann es auch andersrum sagen, orthodoxe jüdische Frauen geben keinen fremden Männer eine Hand.
Okay, kann man so rum auch sagen.
Ja, ich glaube, es ist irgendwie um die Familienleben zu schützen. Ich glaube, heutzutage kann man es ganz gut verstehen, dass die Menschen sind vielleicht zu frei in ihrem Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Und damit es ist vermeidet, damit es die Familienleben, damit jeder weiß, ja, da ist meine Frau. Es ist ganz klar, mit anderen habe ich zwar einen Kontakt, ob es jetzt geschäftlicher Kontakt, ob es jetzt freundlicher Kontakt, ist egal, aber da halten wir uns ein bisschen Abstand, weil das ist nicht meine Frau, es ist nicht mein Mann. Und um das zu schützen, hat man da Grenzen gesetzt. Wenn ich das einfach in 2-3 Sätzen erklären kann.
Also ist das auch eine Frage des Respekts in dem Fall?
Ja, es ist Frage von Respekt, von eigenes Leben, von eigenen Familien und von den anderen auch.
Sie haben gesagt, Sie sind auch verheiratet?
Ja.
Wie lange schon?
Ich bin fast 14 Jahre verheiratet und habe 7 Kinder zu Hause.
7?
Ja.
Okay. Sonst noch Hobbys?
Nein. Habe ich keine Zeit mehr für die anderen.
Das ist absolut üblich im jüdischen Leben, also dass Pfarrer oder Rabbis, Entschuldigung, heiraten, das ist normal. Ja, ja, ihr habt nicht diesen normal. Duktus drauf, wie das die Christen irgendwie
nein, meinen. Also Rabbiner haben ganz normales Leben, Rabbiner haben ganz normale Gebote und Verbote wie alle anderen Juden, gibt es keine besondere. Es ist eher ein Fach und keine jetzt, abgetrennt von dem anderen Menschen zu sein. Es ist üblich im Judentum, es ist eigentlich eine der Geburten, dass wir Juden haben, zu heiraten, Familie zu gründen. Und deshalb gehört es schon dazu.
Ja, das haben die Christen ja irgendwie eigentlich auch in der Bibel stehen, aber die Pfarrer machen es nicht. Na, komisch. Ja, stimmt doch, oder? Das ist meine Meinung. Ich darf das sagen, ich gehöre keiner Glaubensgemeinschaft an. Also
das
bin
darf man auch sagen, wenn man der Glaubensgemeinschaft angehört.
Frau Bergmann, Sie sind ja nicht im jüdischen Glauben verankert, haben Sie mir gesagt.
Ich bin katholisch.
Und eben auch trotzdem im Vorderverein. Finde ich schon auch interessant.
Ja, das ist so gewesen. Ich war schon immer, wie will ich denn sagen, religiös interessiert, hört sich jetzt blöd an. Aber ich weiß einfach, Religion hat schon immer einen großen Stellenwert in meinem Leben gehabt. Und ja, ich entsinne, als ich ein kleines Mädchen war, war es mir schon ein Bedürfnis, einfach an die echten historischen Stellen mal irgendwann zu kommen. In Israel, es hat mich unglaublich fasziniert, wie im Religionsunterricht darüber gesprochen worden ist. Und ich hatte immer schon das Bedürfnis, dahin zu gehen. Und was ich habe auch zwischendurch, bevor ich Diplom-Sozialpädagogin geworden bin, Theologie studiert. Aber weil das nicht mein Weg war, habe ich mich dann für eine andere Sache entschieden. Und ich habe einfach festgestellt, im christlichen Glauben, das funktioniert überhaupt gar nicht, wenn man die jüdischen Wurzeln nicht kennt. Weil was war Jesus anders als ein Jude? Und ganz viel in der Bibel kann man gar nicht verstehen, wenn man gar nicht weiß, was dahinter steckt. Zum Beispiel, wenn die in der Bibel erzählen über das letzte Abendmahl, muss man einfach verstehen, dass Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Aposteln Pesach gefeiert hat. Und dann versteht man auch, wenn es jetzt zum Beispiel religiöse Kunst gibt, Darstellung vom letzten Abendmahl, wo da die Knackpunkte sind. Also manchmal wird es dargestellt, welche Speisen auf dem Tisch sind. Da weiß man halt genau, wenn es um traditionellen Sederabend geht, dann kann das irgendwie nicht so sein.
Mhm. Ja, auch das ist ja ein Einsatzpunkt, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, weil ich habe mir da auch ganz kurz meine Gedanken gemacht im Vorfeld dieser Sendung, wo ich gedacht habe, naja, in Anführungszeichen wurde es als Schimpfwort, wurde Jesus als König der Juden benannt. Wir reden hier von Moses und das sind doch eigentlich alles Dinge, wo die und so weiter und so fort, wo die tief auch im Christentum verankert sind. Und dann frage ich mich schon, warum eigentlich, wie es dazu kam. Das wäre jetzt eine Theologiestunde, die könnten wir jetzt nachher abhandeln. Ja. Fakt ist aber, dass mir eines jetzt, glaube ich, schon klar geworden ist, Herr Trebnik, dieser Satz der Ökumene, sage ich jetzt mal, den ja die christliche Glauben so gern vor sich herträgt und sich auch manchmal so furchtbar schwer damit tut. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, für euch ist das nicht wirklich ein Problem, wenn hier so, ich sage das jetzt ganz provokant, so Ungläubige da mit drin sitzen, sondern sie scheinen doch eher sehr willkommen zu sein.
Ich sage immer, ich bin kein Gottespolizist und ich kontrolliere kein privates Leben von niemandem. Jeder, der möchte reinkommen, darf teilnehmen in den Gottesdienst oder in andere Aktivitäten. Und dann geht er wieder nach Hause und führt sein Leben weiter, wie er das verstehen.
Und Sie wollten noch was sagen?
Ja, ich wollte noch was sagen. Also ich gehöre auch keiner Religion an und das widerspricht sich für mich überhaupt nicht. Ja? Hm. Ich finde auch gerade das, was wir vorhin schon besprochen haben, dieser Gedanke oder diese Vorstellung mit dem, wie eine Frau dasteht dann, oder ich wurde auch schon angesprochen, ja, wenn der Rabbiner dir die Hand nicht gibt und das ist doch, wie ist das, wie empfindest du das, ja, und ich bin ja trotz allem eine emanzipierte Frau, das hat damit gar nichts zu tun, aber ich respektiere das einfach, wenn das so empfunden wird und so gelebt wird. Das heißt aber für mich selbst nicht, dass ich so lebe, ja, oder so leben muss. Das,
ja. Ich glaube, wir könnten noch lange weiterreden und ich würde an dieser Stelle auch jetzt am Schluss noch eindeutig nochmal die Einladung einsprechen, dass wir uns sicher noch ein zweites Mal hier treffen. Vielleicht dann gerade, wenn die Synagoge dann tatsächlich eröffnet ist, dass wir dann einfach nochmal ein erstes Resümee ziehen, wie es dann war, vielleicht Anfang nächstes Jahr. Sind Sie sicher herzlich nochmal hier willkommen. Für heute aber sind wir am Schluss angekommen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war sehr interessant.
Wir danken.
Dankeschön, dass Dankeschön. Wir da sein durften und wir freuen uns schon, wenn es noch einen zweiten Teil gibt.
Gerne.
Echt ganz viel Spaß gemacht.
Gut. Hier am Mikrofon war Rainer Markus Walter, neben mir Fabiano Nitsch an der Technik, der hat auch die Musik für heute ausgesucht. Radio Free FM, die Plattform war das und ich wünsche mit den nachfolgenden Sendungen noch recht viel Vergnügen und einen schönen Tag noch. Ciao.